ARD.
Hallo, ich bin Milat Kupay und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Vor weiteren Gesprächen über eine Waffenruhe im Gaza-Krieg hat US-Präsident Biden mit Israels Ministerpräsident Netanyahu telefoniert. Vor dem Hintergrund der Polio-Ausbreitung im Gazastreifen und einem geplanten Impfprogramm hat sich der UN-Sicherheitsrat zur Lage geäußert. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag Roth fordert mehr finanzielle Unterstützung für die Ukraine. Das sind einige unserer Themen heute am Donnerstag, den 22. August um 18.30 Uhr. Vor weiteren Gesprächen über eine Waffenruhe im Gaza-Krieg hat US-Präsident Biden mit Israels Ministerpräsident Netanyahu telefoniert. Biden hat dabei nach eigenen Angaben noch einmal betont, dass es dringend ein Abkommen geben müsse, das die Freilassung der Geiseln aus der Gewalt der Terrororganisation Hamas beinhaltet. Sein Ziel sei es, alle noch bestehenden Hindernisse zu beseitigen. Streit gibt es vor allem darüber, dass Israel Soldaten an der Südgrenze des Gazastreifens stationieren will. Vor dem Hintergrund der Polio-Ausbreitung im Gazastreifen und einem geplanten Impfprogramm hat sich der UN-Sicherheitsrat erneut mit der Lage in der Region befasst. Alle Konfliktparteien wurden aufgefordert, endlich einem Waffenstillstand zuzustimmen. Martin Ganselmeier.
Ein Waffenstillstand im Gazastreifen ist zum Greifen nah, sagte die amerikanische UN-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield. Eine entsprechende Vereinbarung sei nun in Sicht. Nachdem die israelische Regierung dem Biden-Plan zugestimmt habe, müssten nun alle Mitglieder im UN-Sicherheitsrat den Druck auf die radikal-islamische Palästinenserorganisation Hamas erhöhen, damit auch diese das Abkommen akzeptiert. Alle Mitglieder im UN-Sicherheitsrat sollten außerdem ihren Einfluss geltend machen, damit andere Akteure im Nahen Osten wie Iran die Lage nicht weiter eskalieren und ein Abkommen verhindern. Der UN-Sonderkoordinator für den Nahost-Friedensprozess Thor Wennesland warnte, ohne sofortigen Waffenstillstand werde sich das Poliovirus weiter ausbreiten. Es gebe bereits den ersten Poliofall im Gazastreifen seit 25 Jahren. Die katastrophalen hygienischen Verhältnisse seien vor allem für ungeimpfte Kinder eine große Gefahr. Der neue israelische UN-Botschafter Danny Danon sagte, seine Regierung sei bereit, Polioimpfungen zu ermöglichen. Dazu kooperiere Israel mit der Weltgesundheitsorganisation WHO und dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen UNICEF.
Ein Bericht von Martin Ganselmeier. Und wir schauen jetzt auf den Krieg gegen die Ukraine. Gestern Abend war Olaf Scholz in Moldau, Nachbar der Ukraine, und der Bundeskanzler gab sich auch dort Mühe zu erläutern, dass die Ukraine nicht allein gelassen werde. Dennoch hängt da ein verkappter Rückzug Deutschlands im Raum. Es geht um die finanzielle Unterstützung. Wir hören ja in diesen Tagen viel über den klammen Haushalt, die Probleme der Ampel, die Lücken zu stopfen. Und auch die Hilfe, die bislang direkt von Berlin nach Kiew ging, die soll im kommenden Jahr auf 4 Milliarden Euro begrenzt sein. Passen eine Obergrenze und das Versprechen, so lange wie nötig zu helfen, zusammen? Das hat meine Kollegin Birgit Langhammer heute früh den Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag gefragt, den SPD-Politiker Michael Roth.
Nein, das passt es nicht. Ich wünsche mir klare Aussagen und diese Aussagen sollten vor allem auch in eine Botschaft gipfeln. Die Ukraine bekommt all das, was sie braucht, um ein freies, demokratisches Land zu bleiben und um in unser aller Interesse den russischen Imperialismus zu stoppen. Das kann natürlich nicht nur alleine Deutschland bewältigen, da müssen auch die anderen Europäer weitaus mehr tun. Aber das Signal, was von diesem Haushalt für das kommende Jahr ausgeht, das stimmt mich nicht sonderlich hoffnungsvoll.
Wichtig ist bei allem in diesem Krieg ja auch immer das Signal und Sie sagen, das ist das Falsche. Andererseits, wie vermittelt man es ins Innere? Also parallel gibt es Aufregungen, weil der Haushalt eben klamm ist, Bahnfahren teurer werden soll. Was wäre Ihre Strategie?
Ganz offen und ehrlich den Bürgerinnen und Bürgern erklären, dass das, was dort seit über 2,5 Jahren stattfindet, kein regionaler Konflikt ist, mit dem wir nichts zu tun haben, sondern das ist auch unser eigenes Interesse, dass wir Putin stoppen. Denn, und deswegen war ich dem Kanzler auch dankbar, dass er gestern in der Republik Moldau war. Denn wenn wir ihn dort nicht stoppen und es zu einem Zwangs- und Diktatfrieden kommt, wo die Ukraine am Ende ihre Souveränität preisgeben muss, dann wird es keinen Frieden geben. Dann wird es weiter Krieg geben. Dann wird die Republik Moldau möglicherweise angegriffen, Georgien, Armenien. Also wenn wir wirklich den Frieden in Europa wollen und wenn wir wirklich Putin an den Verhandlungstisch zwingen wollen, dann muss die Ukraine stark bleiben. Und dafür ist Teamwork gefragt. Zumal wir nicht wissen, wie es in den USA weitergeht, die ja bislang der größte und wichtigste Unterstützer der Ukraine sind. Denn ich gehe davon aus, dass Joe Biden der letzte US-Präsident sein wird, der die Europäer in ihrem eigenen Sicherheitsbedürfnis so stark unterstützt, wie er das bislang getan hat.
Mhm. Gerade diese internationalen Partner, die hat ja eben Olaf Scholz auch noch mal mit aufgegriffen. Also es könnte vielleicht ja doch auch ein Appell, ein noch mal Weckruf sein für die anderen. Und es soll ja auch eine Umstellung geben, ein internationales Finanzierungskonzept. Das muss man auch erklären. Es geht um einen 50 Milliarden Kredit, bei dem die Zinsen wiederum aus den Zinsen der eingefrorenen Oligarchengelder bezahlt werden. Ist das für Sie keine Option?
Das ist eine ganz, ganz wichtige Option. Und mir geht es nicht nur darum, dass wir die Zinserträge aus dem russischen konfiszierten Vermögen nutzen, sondern dass wir die gesamten 240 Milliarden Euro, die wir konfisziert haben in Europa aus russischen Geldern, dass wir dieses Geld der Ukraine zur Verfügung stellen. Das ist nur fair und nur gerecht. Aber das ist ein wichtiger Einstieg. Aber wir reden derzeit über einen noch ungedeckten Scheck. Die Haushaltszahlen sind klar. Aber was unklar ist, wann und wie dieses neue Finanzierungsinstrument in Kraft gesetzt werden kann, die 50 Milliarden Euro, von denen Sie gerade sprachen. Und ich appelliere daran, das als zusätzliches Geld zu nehmen. Denn die Ukraine wird auf viele Jahre hinweg, damit sie sich schützen kann vor dem russischen Imperialismus und Kolonialismus, darauf angewiesen sein, dass wir sie aktiv schützen. Und das tun wir vor allem auch mit militärischem Gerät, mit Expertise, mit Ausbildung. Und dafür müssen die entsprechenden Finanzmittel zur Verfügung gestellt werden. Und Sie haben den Kanzler angesprochen. Wir tun sehr viel und der Kanzler hat zu Recht, und das hat für viel Stirnrunzeln in Paris und in Madrid und in Rom gesorgt, ja auch gerade an die großen europäischen Staaten appelliert, mehr zu tun. Aber wenn wir diese Appelle aus guten Gründen starten, dann müssen wir als Deutschland auch mit gutem Beispiel weiter vorangehen. Und wenn ich mir dann den Haushalt angucke, dieses Jahr 7 Milliarden, im nächsten Jahr 4 Milliarden, 2027 möglicherweise nur noch 0,5 Milliarden, dann ist es deutlich weniger Geld als bisher,
sagt der SPD-Politiker Michael Roth im Gespräch mit Birgit Langhammer von NDR Info. Der russische Präsident Putin wirft der Ukraine einen versuchten Angriff auf das Kernkraftwerk Kursk vor. Entsprechend äußerte sich Putin bei Beratungen in Moskau über die Lage im russischen Grenzgebiet, so die staatliche Nachrichtenagentur TASS. Belege für seine Vorwürfe nannte der Präsident jedoch nicht. Die internationale Atomenergiebehörde IAEO wolle eine Mission nach Kursk vorbereiten, so Putin weiter. Ein Sprecher der Behörde bestätigte die Mission. Seit 2 Wochen dringen im russischen Kursk ukrainische Truppen hervor. Seit dem überraschenden Vorstoß am 6. August kontrolliert ja ukrainisches Militär einen kleinen Teil des westrussischen Gebietes Kursk. Viele der von dort geflohenen Einwohner leben in Notunterkünften in der Gebietshauptstadt und werden mit humanitärer Hilfe versorgt. Die meisten glauben weiter an einen Sieg Russlands, nicht aber an die baldige Rückkehr. Frank Eichmann berichtet.
Direkt am Stadtrand von Kursk bricht plötzlich die Musik ab im Autoradio. Raketengefahr. Bleiben Sie zu Hause, schützen Sie sich in einem fensterlosen Raum mit dicken Wänden. Wenn Sie auf der Straße sind oder im Auto, suchen Sie einen Schutzbunker auf oder einen sicheren Platz. Die Reaktion auf der Straße? Null. Der Alltag scheint fast ungerührt weiterzugehen in Kursk. Denn mehrmals am Tag gibt es diese Warnung vor anfliegenden Raketen oder Drohnen aus der nur gut 100 Kilometer entfernten Ukraine. Immer wieder heulen die Sirenen. Die Stadt hat sich geändert. Wissen Sie, ganz allgemein hat die Angst zugenommen. Ich habe einen Sohn, 10 Jahre alt, und nachts wacht er natürlich auf, wenn es Explosionen gibt. Die Sirenen heulen, die Fenster wackeln. Also natürlich sind alle nervös, angespannt. Das liegt in der Luft. Erzählt Daria Savina in einem Jugendzentrum in der Leninstraße 15, ein paar Gehminuten vom zentralen Roten Platz von Kursk entfernt. Im 3. Stock, genau über der Bibliothek, wird humanitäre Hilfe ausgegeben. Im Treppenhaus eine Schlange, viele Ältere, mehr Frauen als Männer. Nur ungern reden sie mit Medien, zumal aus dem Westen. Daria Savina ist stellvertretende Leiterin dieses Ausgabepunktes. Hier gibt es gespendete Kleidung und Plastikpakete mit Hilfsgütern. Jetzt brauchen die Menschen vor allem Matratzen, Decken und Kissen. Viele sind bei Verwandten untergekommen oder in Mietwohnungen. Da leben dann schon mal 10 oder 12 Menschen. Und wir hören oft Geschichten, dass die Leute gar keinen Schlafplatz haben, im Auto übernachten oder in Sommerhäusern, weil unsere Notunterkünfte derzeit voll sind und die Leute in andere Regionen geschickt werden. Das ist sehr stressig, weil man nicht mehr nah an seinem Zuhause ist, sondern hunderte Kilometer entfernt. Etwa 10.000 Menschen aus dem Grenzgebiet fanden in Kursk und Umgebung eine vorübergehende Unterkunft, genau 554 von ihnen in der Kursker Karl-Marx-Straße 70. Das ist die Adresse der Agraruniversität von Kursk. Derzeit sind Semesterferien und die 5-geschossigen Studentenwohnheime sind nun mit den Geflüchteten belegt. Eine ist Natalia Korbetz aus einem Dorf bei Suja. Sie teilt sich mit ihren 4 minderjährigen Kindern ein kleines Zimmer im 2. Stock. Am 6. August in der Nacht begann der Beschuss von Suja. Am Morgen gab es kein Licht und kein Wasser mehr und sie rückten immer weiter vor. Einen Tag später kam unser Militär mit dem Bürgermeister. Sie gaben uns 10 Minuten Zeit zur Evakuierung und wir wurden hierher nach Kursk gebracht. Wir packten in den 10 Minuten die wichtigsten Dinge und Dokumente ein, ließen alle Tiere und die Hunde frei. Und dann fuhren wir los. Vor einem Nachbargebäude der Notunterkunft 2 ältere Männer, die die Welt nicht mehr verstehen. Im Grenzgebiet seien Russen und Ukrainer doch immer bestens miteinander ausgekommen, hätten brüderlich zusammengelebt. Nun, ich denke, dass die westliche Propaganda vor allem der Vereinigten Staaten und von England einen Keil zwischen Russland und die Ukraine getrieben hat. Sie haben diese Nazis großgezogen, schreiben die Geschichte nach ihren eigenen Wünschen um und das ist ihnen gelungen. Was klingt wie die offizielle Propaganda aus Moskau, ist unter den befragten geflohenen Menschen Mehrheitsmeinung. Der Krieg gegen die Ukraine, das sei doch gar kein Krieg. Und der Angriff der Ukraine auf das eigene Gebiet, Terrorismus. Auch das ist Staatslinie. Die 71-jährige Lubov Stepanovna, die die Ortschaft Kautschuk verlassen musste. Warum das passiert ist? Weil die Nazis ihre Köpfe erhoben haben und Zelensky, jeder weiß doch, dass er drogenabhängig ist. Der tanzt nach der Melodie der amerikanischen Herrscher. Unser Präsident dagegen ist sehr schlau. Es wird uns gut gehen mit ihm. Wir werden überleben. Jetzt hoffen wir, dass wir bald zurückkehren und wieder so leben können wie früher. Aber auch das ist zu hören unter den Menschen, die geflohen sind in die Gebietshauptstadt Kursk. Wir wissen nicht, wann Russland sein Gebiet zurückerobert, aber das wird sicher noch länger dauern.
Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag morgens und nachmittags aktuell als Podcast, also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.